Herzlich
willkommen. Irgendwas mit Energie. Der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum heutigen News Update von Energate. Wir zeichnen auf am Freitagmorgen, so wie eigentlich meistens. Und es ist der 22. März und bei mir ist heute Carsten Wiedemann und ich bin froh, dass du da bist, weil du bist ein bisschen angeschlagen, bist wieder arbeitsfähig, warst aber auch ein bisschen krank diese Woche, aber schön, dass du dabei bist.
Ja, meiner Stimme hört man es vielleicht noch ein bisschen an, aber muss ja, ne?
Ja, du klingst ein bisschen brummiger als sonst auf jeden Fall, aber es klingt gut, also das kann man auf jeden Fall sagen und ja. Obwohl du ein bisschen angeschlagen warst, haben wir uns für die heutige Folge wieder ein bisschen was vorgenommen. Wir gucken auf unsere Highlights der Energiewoche und lass uns mal einsteigen, eigentlich mit einem ganz zentralen Thema, das aber, wie ich finde, in der Diskussion oftmals ein bisschen hinten runterfällt. Also wenn wir über die Energiewende reden, dann reden wir immer über ganz viel über den Wachstum der erneuerbaren Energien. Das führt eigentlich dazu, dass wir unser bisheriges Energiesystem, Stromsystem irgendwie auf den Kopf stellen. Früher hatten wir stabile Kraftwerke, die dauerhaft Strom geliefert haben. Klar, die gingen auch mal in Revision, standen die mal still, aber das war schon alles ein recht verlässliches System. Das ist mit dem System der erneuerbaren Energien natürlich anders. Sind wetterabhängig, man sagt dann fluktuierend oder volatil. Also das ganze System verliert ein bisschen so die altgewohnte Stabilität, bringt aber halt auch viel Vorteile mit sich. Ja, mit Blick auf den Klimaschutz, weniger CO2-Emissionen, mit Blick auf Lieferländer, mit Sonne und Wind sind keine Diskussionen zu führen. Man braucht natürlich, um dieses System künftig stabil zu halten, braucht man natürlich auch einfach ein paar Stabilisatoren. Meistens reden wir da in dieser Stelle und haben wir ja jetzt auch gerade in den letzten Wochen häufiger getan an über Gaskraftwerke, die künftig mal wasserstofffähig sein soll. Also über diese Gaskraftwerke, die als Sicherheitstechnologien im Stromsystem wirken sollen, über die reden wir ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ja. Also das ist eine Debatte, die wir schon ganz, ganz lange haben. Darum dreht sich auch die aktuelle Diskussion wieder so ein Stück weit und sie dreht sich eigentlich weniger um Speichertechnologien. Das wäre durchaus auch eine Option zu sagen, wir setzen ganz stark darauf, die erneuerbaren Produktion, die da ist, zu speichern, dann zu nutzen, wenn die Erneuerbaren eben mal nicht produzieren. Da gab es in dieser Woche auch ein Papier vom Bundesverband Erneuerbare Energien, der da auch unter anderem für die Speichertechnologien nochmal geworben hat. Aber die Bundesregierung ist bei dem Thema ja meistens recht zurückhaltend. Also meistens heißt es, naja, Speicher im großen Stile, die brauchen wir erst nach 2030. Wobei wir ehrlich gesagt ja auch jetzt schon gewisse Verwerfungen im Markt sehen, hohe Ausgleichskosten, hohe Milliarden, schwere Redispatch-Kosten, negative Preise, wenn erneuerbaren Anlagen Strom liefern, obwohl in dem Moment gerade gar nicht so viel abgenommen wird. Oder die Anlagen werden halt abgeregelt, das heißt, sie könnten CO2-freien Strom produzieren, der wird aber nicht gebraucht, also werden sie ausgeschaltet, ist auch irgendwie alles nicht so sinnvoll. Speicher könnten da irgendwie ihren Beitrag leisten, aber es gibt auch immer irgendwie Hürden für Speicher. Marktentwicklung läuft jetzt nicht gerade im großen Stile. Und einer dieser Faktoren ist auch, Speicher werden oft als Letztverbraucher behandelt. Also so wie wir auch zu Hause müssen alle möglichen Abgaben zahlen. Und darum geht es auch in einem Thema, das du diese Woche aufgeschrieben hast. Im Prinzip, es geht nicht um die Abgaben, sondern es geht um eine Beteiligung an den Netzanschlusskosten. Da werden Speicher im Prinzip auch so behandelt wie irgendjemand, der sich jetzt vielleicht eine Wärmepumpe installiert oder eine Ladebox ähnlich. Erläutert mal, worum geht's im Kern?
Also erstmal geht's bei dem Thema jetzt nicht um die kleineren, also die Heimspeicher. Die sind von dem Problem, weil die auf der unteren Netzebene sind, nicht betroffen, sondern es geht um Großspeicher, also was man vielleicht so kennt als so Containerlösungen, die sind nämlich so ein bisschen im Trend, auch in Deutschland, international. Deutschland ist da für viele Investoren ein interessanter Markt, weil man eben weiß, der Speicherbedarf steigt durch den Zubau der Erneuerbaren. Es gibt ja auch sogar eine Speicherstrategie schon der Bundesregierung, zumindest im Entwurf. Problem ist aber für die Investoren, dass diese größeren Speicher, also die mehrere Megawatt haben, die müssen sich eben, müssen einen sogenannten Baukostenzuschuss zahlen, so nennt sich das. Also die Idee dahinter ist, dass man mal irgendwann gesagt hat, ja, wir wollen jetzt nicht, dass beispielsweise ein Industriebetrieb sich so besonders großzügig den Netzanschluss sozusagen dimensioniert für alle Eventualitäten, weil das kostet halt immer Geld und für den Netzbetreiber, der muss es ja im Zweifelsfall auch bedienen, sondern wir wollen die so ein bisschen erziehen, indem wir einen Baukostenzuschuss verlangen, also die müssen sich immer an den Kosten beteiligen und dadurch wird von vornherein das dann so ein bisschen runtergeregelt. Und bei diesem Baukostenzuschuss jetzt, der wird nach einem Leistungspreismodell der Bundesnetzagentur berechnet, da werden eben Speicher genauso betrachtet wie Letztverbraucher, also sozusagen diese alte Problematik. Und im Einzelfall, ich habe da jetzt mit Kion Energies drüber gesprochen, ein schnell wachsendes Unternehmen, was auch gerade ja von Total gekauft wurde, die sagen halt, ja, dieser Zuschuss, der beträgt bis zu 15% der Investitionskosten in Einzelfällen. Und das führt dann schon mal dazu, dass man ein Projekt einfach nicht macht, weil es dann schwieriger ist, das über Banken zu finanzieren. Problem ist, dass die, wir haben ja sehr viele Netzbetreiber in Deutschland, dass die das unterschiedlich auch erheben. Also die Kosten variieren so ein bisschen, aber es gibt so einen groben Trend. Im Norden ist es günstiger als im Süden. Ist halt natürlich nicht immer so sinnvoll. Also man sollte das natürlich dann die auch eher dahin bringen, wo sie vielleicht auch jetzt netzdienlich beispielsweise sein könnten. Aber bisher ist halt der Norden attraktiver. Und Kion hat jetzt eben gesagt, ja, wir müssen aber eine Veränderung herbeiführen. Und die haben geklagt am OLG Düsseldorf gegen die Bundesnetzagentur. Und da gab es dann ein Urteil im Dezember. Ich kürze das Ganze so ein bisschen ab, dieses rechtliche Verfahren. Und das OLG Düsseldorf hat eben gesagt, ja, also diese Gleichbehandlung von Speichern und Letztverbrauchern eben beim Thema Baukostenzuschuss, das kann man so nicht machen, weil es beispielsweise eben bei dieser gleichen Betrachtung nicht berücksichtigt wird, dass der Speicher ja gar nicht dauerhaft Strom beziehen kann. Der ist nämlich irgendwann voll und da muss er auch wieder ausspeichern. Also Zwischentakt nennen die das. Und außerdem wird diese ganze Möglichkeit des netzdienlichen Betriebes. Also ein Speicher kann ja auch sozusagen den Strom aus dem Netz ziehen, dann, wenn es vielleicht gut ist, weil da gerade sehr viel erneuerbaren Strom da ist und der Netzbetreiber auch vielleicht jemanden sucht, der mal ganz schnell Strom abnimmt. Und umgekehrt könnten die auch bei Bedarf schnell wieder einspeisen, wenn es irgendwie eine Knappheit im Netz gibt. Und das wird eben bei dieser Gleichbetrachtung wird das eben nicht berücksichtigt. Und die sagen halt, ja, also grundsätzlich kann man so einen Baukostenzuschuss auch schon von Speichern verlangen, aber der muss halt anders sein und das muss neu geregelt werden. Geht dann wieder an die Bundesnetzagentur. Bitte regel das neu. Jetzt hat aber die Bundesnetzagentur das erstmal nicht gemacht, sondern hat Beschwerde gegen diesen Richterspruch da aus Düsseldorf eingelegt. Ich habe dann natürlich nachgefragt, warum die das machen. Und die sagen halt, naja, das OLG Düsseldorf widerspricht sich da in dem Punkt mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, weil die haben in anderen Fällen, als es um Pumpspeicher geht, sehr wohl schon geurteilt, obwohl der Pumpspeicher eben Strom hochpumpt, also Wasser hochpumpt mit Strom und dann im Umkehrschluss das auch wieder einspeist, also rückverstromt, dass das schon auch Letztverbrauch sein kann. Und deswegen wollen sie das jetzt noch einmal klären lassen. Das dauert natürlich wieder. Und die Speicherbranche ist jetzt natürlich ein bisschen, nicht gerade begeistert, weil die Verfahren jetzt, die dauern wieder, das kann ein Jahr dauern, das kann zwei Jahre dauern, bis dann eine Entscheidung fällt. Und in der Zeit sagen die halt, naja, jetzt werden halt wir bundesweit diese Baukostenzuschüsse erhoben, die eigentlich ein Gericht schon als rechtswidrig in der Form bezeichnet hat. Was bedeutet das? Sollen wir den zahlen? Der Speicherverband sagt, zahlt den vielleicht mal unter Vorbehalt. Das bedeutet natürlich auch für die einzelnen Netzbetreiber eine gewisse Unsicherheit. Müssen die den wieder zurückzahlen? Erheben sie, weil nicht erheben können sie ihn eigentlich auch nicht. Das erlaubt die Bundesnetzagentur so nicht. Also herrscht eine große Ungewissheit im Markt. Und man will ja eigentlich gerade, das sagen natürlich die Speicherbranche, man muss ja jetzt auch was tun, damit eben die Speicher noch schneller in den Markt kommen, weil es gibt Studien dazu, wie viel Speicher beispielsweise in 10 Jahren gebraucht werden. Und da ist das momentane Wachstum halt deutlich zu langsam. Aber eben durch diese Beschwerde der Bundesnetzagentur passiert da erstmal nichts und es gibt eben weitere Verzögerungen. Das stößt denen so ein bisschen sauer auf und ja, man weiß jetzt nicht so genau, wie lange es noch dauert.
Also ich meine, die Kosten sind ja da. Es geht ja im Kern um die Frage, musste jetzt derjenige tragen, der den Speicher installiert und betreibt, oder wird es dann auf Seiten des Netzbetreibers auf die Entgelte umgelegt und sie tragen alle? Aber natürlich ist es ein Punkt, der ja dann an der einen oder anderen Stelle auch den Bau von Speichern erschwert. Wird sich der ein oder andere Investor überlegen, ob er dann irgendwie so eine Summe von 15% nochmal auf die eigentlichen Kosten draufsattelt oder ob dann so ein Projekt gegebenenfalls auch unwirtschaftlich wird. Und kurios ist ja diese Debatte auch vom Zeitpunkt her. Also du hast gesagt, die Bundesnetzagentur zieht jetzt vor den Bundesgerichtshof. Gleichzeitig gibt es ja eine Speicherstrategie der Bundesregierung, die eigentlich ja gerade der Bundesnetzagentur den Auftrag gegeben hat, zu prüfen, wie sich Speicher künftig anders behandeln lassen könnten. Also das ist ja tatsächlich momentan taucht die Bundesnetzagentur auf beiden Seiten der Medaille auf.
Ja, genau. Und in dieser Speicherstrategie steht sogar auch drin, dass sich die Bundesnetzagentur bemüht, da transparentere Regeln beim Thema Baukostenzuschuss eigentlich zu entwickeln, also weil es eben so uneinheitlich ist. Was eben ja die Richter nicht gesagt haben, dass das halt gestrichen werden soll komplett, sondern Speicher soll sich schon halt daran beteiligen, aber eben anders. Der BDW schlägt eben vor, naja, man könnte das ja danach ausrichten, wie netzdienlich die sind, also wie oft die, also wie sie eingesetzt werden können. Daran könnte man das ja, weil sie dann ja auch einen Mehrwert bringen fürs Stromsystem, daran könnte man das bemessen, da würde es natürlich günstiger werden. Klar, je nach Neuregelung kann es auch sein, dass der in einzelnen Gebieten, wo er jetzt günstig ist, steigt mit einer anderen Regelung. Aber da, wo er eben jetzt teuer ist und gerade im Süden, wo wenig passiert, dürfte er wahrscheinlich billiger werden. Und die Netzbetreiber sind eigentlich, das ist ja das Erstaunliche daran, gar nicht dem abgeneigt. Also in diesem konkreten Fall hätte der Netzbetreiber sogar gerne eigentlich dem Unternehmen da einen Rabatt gewährt, durfte aber nicht, weil die Bundesnetzagentur was dagegen hatte. Also kam es dann dazu, dass dann sozusagen der Betreiber erstmal pro forma gegen den Netzbetreiber klagen musste und dann erst gegen die Bundesnetzagentur. Aber eigentlich sind viele Netzbetreiber da dem ganz offen, aber sozusagen die Haltung der Bundesnetzagentur steht dem da entgegen. Und das gleiche Problem haben eben auch Elektrolyseure, die müssen sich auch an den Kosten beteiligen. Für die sind das auch eben Millionenbeträge zum Teil, die da die Investitionen belasten zusätzlich. Klar kann man sagen, die gehen ja auch ans Netz ran, die müssen sich irgendwie beteiligen. Man kann auch nicht alles sozusagen sozialisieren, aber man muss dann eben ein System finden, was dann jeweils eben auch die Netzdienlichkeit der einzelnen Elemente im Netz berücksichtigt, würde ich zumindest sagen.
Ja, der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der war ja auch früher Vorsitzender des Bundesverbandes Verbraucherzentralen, also der oberste Verbraucherschützer in Deutschland, der hat uns im letzten Jahr im Interview auch gesagt, er sieht sich auch weiterhin als oberster Verbraucherschützer, vor allem im Energiebereich. Es ist ihm natürlich schon auch absolut ein Anliegen, die Netzkosten in Gänze, in Grenzen zu halten. Aber jetzt über dieser Debatte schwebt ja die Frage, welche Rolle haben Speicher eigentlich jetzt im Netz? Also erhöhen sie die Netzkosten? Punktuell ist es sicherlich richtig. In Gänze sind sie aber im Instrument, um eben auch die Netzkosten zu reduzieren. Und für ein ausgeglicheneres, stabileres, ein ausgewogeneres Energiesystem zu sorgen. Und da hast du ja gerade den Punkt reingebracht, den ja auch zum Beispiel der Energieverband BDEW in seinem Statement zur Speicherstrategie dann eben reinbringt, dass die Netzdienlichkeit eben ein klares Kriterium auch für solche Fragestellungen künftig sein sollte.
Genau, und man kann auch schon erkennen, welche Wirkung Speicher, die ja schon zugebaut werden, haben. Also die Preise für die Regelenergie, also die immer gebraucht wird, um kurzfristige Probleme im Netz auszugleichen, also plus oder minus sozusagen, die sind halt deutlich gesunken in den letzten Jahren, einfach weil das Angebot gestiegen ist eben aus Speichern, die dann eben kurzfristig negative oder positive Regelenergie liefern und dadurch sind die Kosten da insgesamt, die werden ja immer umgelegt auf die Verbraucher, die sind gesunken einfach durch mehr Angebot und auch an der Strombörse können Speicher schon helfen, die Preise zu glätten, indem sie dann eben, also zu Niedrigpreiszeiten Strom beziehen und später wieder zurückgeben. Das kann also schon eben da einen Effekt haben, wo man sich dann eben überlegen muss, wie man den in den im Gesamtsystem dann auch für die Betreiber bepreist oder eben gutiert.
Bepreisung ist wahrscheinlich auch ein Kernpunkt in einem anderen Thema, über das wir heute reden wollen. Es geht um die Frage, welche Rolle soll Wasserstoff eigentlich künftig im Wärmemarkt spielen? Auch das ist ein Thema, das uns ja hier im Podcast immer wieder begleitet. Das war auch der Kern der langen, intensiven Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, weil der erste Vorstoß aus dem Bundeswirtschaftsministerium damals ja eigentlich vorsah, Wasserstoff doch aus dem Wärmemarkt weitestgehend rauszuhalten. Das hat für sehr hitzige Debatten gesorgt und vor allem unter Federführung der FDP ist das Gesetz ja dann nochmal deutlich verändert worden. Stichwort Technologieoffenheit. Also Wasserstoff soll künftig auch im Wärmemarkt zum Einsatz kommen können und nicht irgendwie von einem Gesetzgeber ausgeschlossen sein. Das bleibt aber definitiv weiterhin ein ziemliches Streitthema. Die Meinungen darüber gehen auseinander. Jetzt haben sich die Umweltverbände mit einem Brief gemeldet, den sie an mehrere tausend Bürgermeisterinnen und Bürgermeister verschickt haben. Du hast darüber berichtet. Man ahnt es schon, aber was ist die Position der Umweltverbände?
Ja, die sind jetzt nicht im Team Wasserstoff im Wärmemarkt. Das an sich wäre jetzt auch keine Berichterstattung wert gewesen, weil man das eben weiß, dass es da eben Vorbehalte gibt. Aber das sozusagen, es waren jetzt mehr als 200 Umweltverbände, Greenpeace so als größter und BUND und auch die Deutsche Umwelthilfe dabei, dass sie sich eben sozusagen per Brief, also mit einem offenen Brief an über 7000 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen gewandt haben. Das ist natürlich schon dann eine neue Stufe. Die haben das gemacht, weil, hatten wir ja auch schon besprochen, die kommunale Wärmeplanung steht ja jetzt an, verpflichtend für kleinere und größere Kommunen bis spätestens 2028, eben diese Wärmepläne vorzulegen und damit eben zu zeigen, wie man dann eben perspektivisch bis 45 klimaneutrale Wärmeerzeugung vor Ort garantieren kann oder ermöglichen kann. Und das Gesetz bietet eben auch die Möglichkeit, Wasserstoffnetze als Erfüllungsoption sozusagen oder als Weg zur Klimaneutralität auszuweisen. Also eben umgewidmete Gasnetze, wo dann Gas, Wasserstoff reinströmt, was man dann letztendlich in der Hausheizung zur Wärme umwandelt. Und das ist sozusagen deren großer Kritikpunkt. Das wollen sie auf jeden Fall verhindern und sagen eben, wenn man das macht, dann wird es am Ende sehr, sehr viel teurer für die Kunden, einfach weil die Verfügbarkeit von Wasserstoff, von grünem Wasserstoff begrenzt sein wird. Man weiß nicht, wie viel Mengen man hat perspektivisch. Man begibt sich da sozusagen in eine neue Abhängigkeit, die eben für die Endkunden dann in der Kommune hohe Kosten verursachen könnte. Außerdem sei es eben ineffizient, Wasserstoff in der Heizung zu nutzen, gerade also in der kleinen Hausheizung sozusagen, gerade im Vergleich beispielsweise zu einer Wärmepumpe mit Strom. Und weil eben jetzt die Kommunen diese Wärmepläne aufstellen müssen in den nächsten Jahren, zieht da eben der Brief darauf, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass das eben nicht passiert und dass auch in Fernwärmenetzen, wo man ja über den Einsatz von Wasserstoff beispielsweise in Spitzenlastkesseln nachdenkt, da auch wirklich nur für die Spitzenlast, so also als Backup. Und sonst eher eben auf Großwärmepumpen zu setzen, also auf Strom im Wärmemarkt.
Das ist ja dann eigentlich auch der interessante Punkt an der Debatte. Weil ich glaube, in einem Teil dieser Diskussion gibt es jetzt zum Beispiel zwischen Umweltverbänden und vielen, vielen Energieunternehmen gar keinen Dissens, sondern da besteht ja eigentlich doch durchaus Einigkeit, dass das, was du angesprochen hast, der Wasserstoff in der Hausheizung, also irgendwie in der Gastherme, da haben wir relativ viele Umwandlungsstufen dazwischen. Klar ist aber die Frage, wo kommt der Wasserstoff her? Die Umweltverbände treibt sicherlich auch ein Stück weit die Sorge um, dass es dann sehr viele breite Anwendungsfelder für Wasserstoff geben würde und dann eben auch der blaue Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird, eine Rolle spielen wird. Und da kommt dann bei der Förderung natürlich das Thema Methanemissionen, also auch wieder ein Klimagas, das in die Atmosphäre gelangt, spielt damit eine Rolle. Aber wenn wir es nochmal sozusagen reduzieren, Wasserstoff in der Hausgasheizung. Da haben wir in der letzten Zeit wirklich mit vielen, vielen Energieunternehmen drüber gesprochen, die das ganz überwiegend eigentlich auch nicht sehen. Also das ist eine Option, die nur ganz wenige Energieunternehmen für sich erwägen, wenn es ganz bestimmte geografische Situationen vor Ort gibt, aber wirklich viele große Versorger, ich glaube, du hattest ein Interview mit Enercity, wir haben im Herbst beim Energate Forum hatten wir die GASAG aus Berlin zu Gast, die auch ganz klar gesagt haben, das spielt für uns keine Rolle. Auch mit anderen Unternehmen gesprochen, Sachsen Energie, Rhein Energie, Stadtwerke München, also ich glaube, man kann da eine ganze Reihe von Unternehmen aufzählen, die für sich klar sagen, also das sehen wir nicht als Option, ist nicht der wirtschaftlichste Pfad.
Ja, also diese Bewegung haben anscheinend jetzt diese Umweltverbände noch nicht so erkannt, denn dieser Brief ist halt schon ein bisschen, ja, sagen wir mal, klassisch konfrontativ. Dann geht es halt gegen die Gaslobby, aber du hast ja gerade schon gesagt, die ist gar nicht so eindeutig. Wird halt geschossen jetzt beispielsweise gegen den DVGW, Zukunft Gas und auch den BDEW, weil eben gesagt wird, die argumentieren mit Studien, die sie halt nur selber finanziert haben. Ich meine, gut, das ist bei Studien jetzt nicht so überraschend, dass man die nur macht, wenn einem das Ergebnis gefällt. Das ist bei Umweltverbänden im Prinzip auch nicht anders. Die führen eben an, es gäbe auf der einen Seite 4 Studien für Wasserstoff im Wärmemarkt sozusagen und eben 50 andere, die sagen, das sei ineffizient. Und werfen denen eben vor, dass sie die Kommunen jetzt sozusagen benutzen vor sich hertreiben, um sie sozusagen dann an den Stoff, also an den Wasserstoff zu binden. Das ist vielleicht, würde ich sagen, doch schon ein bisschen überkommen, weil man eben ja schon gerade bei den großen Versorgern sieht, die wissen auch dann ja letztendlich nicht, wo sie den Wasserstoff herkommen und zu welchen Preisen und gehen dann auch lieber auf andere Optionen, wenn sich das planen lässt. Wie das jetzt in der Fläche ist, gerade bei kleineren Gemeinden, weiß man nicht. Also in Baden-Württemberg gibt es ja schon Wärmeplanungen, weil die schon vorher ein Gesetz dafür hatten. Und da ist es schon so, dass einige Gemeinden auch auf Wasserstoff setzen. Wie viele das jetzt sind, kann man noch nicht so genau sagen. Aber das ist so rein, ja, die Gaslobby will auf jeden Fall oder die Energiewirtschaft will auf jeden Fall überall Wasserstoff in die Heizungstherme bringen, das ist eben nicht so.
Wo sie aber den Wasserstoff eben reinbringen wollen, das ist dann eben in den Heizkraftwerken. Also da gibt es auf jeden Fall den Dissens, wenn es um die Speisung der Fernwärme geht. Da setzen dann eben doch viele Unternehmen auf Wasserstoff, im Zwischenschritt eben auf die Gaskraftwerke, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben, die dann künftig eben aber mit Wasserstoff laufen sollen und die dann sowohl Strom als auch Wärme liefern. Da sagen viele Unternehmen, da werden wir wahrscheinlich auf den Wasserstoff nicht verzichten können.
Ja, klar. Also wenn man sich überlegt, man braucht einen klimaneutralen Energieträger, gerade wenn es um Spitzenlasten geht. Und Spitzenlasten haben jetzt die Umweltverbände, das sehen sie wohl schon ein. Also grün sein ist schön, aber keine Wärme zu haben, bringt halt auch nichts. Also da sehen sie die Option wohl auch für die Industriewärmebereitstellung. Da ist der Wasserstoff aus deren Sicht auch eine Option, aber grundsätzlich klar. Also das Problem ist halt, dass man noch nicht weiß, Stand jetzt, wann Wasserstoff in welchen Mengen zu welchen Preisen zur Verfügung steht. Und das ist eben die Unsicherheit, mit der alle zu kämpfen haben, die jetzt diese Wärmepläne erstellen, dass sie da eben eventuell mit Optionen arbeiten. So war das jetzt wohl auch in Baden-Württemberg, dass da eine Kommune gesagt hat, wir hätten gern Wasserstoff und der örtliche Netzbetreiber hat gesagt, ja, aber von mir, ich habe da nichts. Also das muss man eben auch sehen.
Da soll eine gewisse Sicherheit ja das künftige Wasserstoffnetz bringen. Und da gibt es ja jetzt aktuell recht konkrete Pläne, zumindest mal das große Autobahnwasserstoffnetz, das Wasserstoffkernnetz. Das soll bis 2032 weite Teile Deutschlands eben mit Wasserstoff versorgen. Das geht natürlich in Richtung Industrie, aber das geht auch in Richtung der Kraftwerke, weil die brauchen, wenn sie denn mit Wasserstoff laufen sollen, definitiv einen Anschluss an das Wasserstoffnetz. Und da haben wir hier im Podcast ja schon mehrfach drüber gesprochen. Bis 2032, sehr ambitionierte Pläne, soll ein Wasserstoffnetz entstehen mit einer Länge von fast 10.000 Kilometern. Da wurde in den letzten Monaten fleißig drüber verhandelt. Eigentlich sind wir jetzt gerade in einer Phase, wo die Ferngasnetzbetreiber jetzt nochmal die letzte Schleife drehen, um dann einen Genehmigungsantrag bei der Bundesnetzagentur vorzulegen. Aber Es gibt immer noch Streit bei dem Thema. Es geht nämlich vor allem um die Finanzierung dieses Wasserstoffkernnetzes, weil da stellen sich ja einige heikle Fragen. Weil, ne, du hast gerade die Unsicherheit angesprochen. Also die gilt natürlich auch für diejenigen, die jetzt die Investitionen tätigen sollen in diese Netze, weil sich ja die Frage stellt, habe ich denn die Abnehmer, wenn ich jetzt heute anfange zu investieren? Ich weiß ja noch nicht mal genau, wie viel Mengen Wasserstoff haben wir künftig, und ich weiß natürlich schon mal gar nicht, wie sich die Industrieunternehmen umstellen. Ich weiß auch nicht, wie sich der Wasserstoffbedarf im Wärmesektor entwickelt und vielleicht auch irgendwie in der Mobilität. Und die Investitionen müssen jetzt getätigt werden. Und die Unternehmen hoffen natürlich auch irgendwie auf eine zeitnahe Amortisation. Und da es da relativ viel Unsicherheit gibt, hat sich der Staat jetzt wohlwollend eingeschaltet und hat ein Finanzierungsmodell vorgelegt, wo der Staat erstmal bei der Finanzierung hilft. Es gibt ein Modell, das bis ins Jahr 2055 hineinreichen soll. Das schützt auch erstmal die Netznutzer, weil mit ein großes Netz mit wenigen Abnehmern am Anfang, das dürfte ziemlich hohe Netzentgelte eigentlich ergeben. Da greift der Staat jetzt ein und sagt, okay, wir deckeln das nach oben. Wir helfen trotzdem den Unternehmen bei den Investitionskosten und geben ihnen eine gewisse Sicherheit. Und wenn sich aber die Nachfrage dann irgendwann so entwickelt, dass die Netzbetreiber auch in der Lage sind, höhere Netzerlöse zu erzielen, dann gäbe es auch eine teilweise Rückfinanzierung. Auf jeden Fall ist eben die Hoffnung da, dass das System irgendwann ins Gleichgewicht kommt und dass sich dieses Netz von alleine trägt. Wenn dem aber nicht so ist im Jahr 2055 und auf diesem Konto, das der Staat dann eigentlich angehäuft hat, ein dickes Minus steht, dann sollen sich die Netzbetreiber daran beteiligen. Und das schmeckt denen natürlich überhaupt nicht. Also da gab es eben jetzt schon seit längerem die Debatte darüber. Es gab eine Anhörung im Bundestag dazu, wo auch nochmal sehr deutlich geworden ist. Momentan steht in der Diskussion, dass es da einen Selbstbehalt von 24% geben soll, den die 16 Ferngasnetzbetreiber in Deutschland dann tragen sollten. Und da halten die nicht so viel davon. Unser Kollege Thorsten Tschichanowski hat jetzt jüngst mit einem Chef dieser Gasnetzbetreiber gesprochen, mit Ulrich Benterbusch, das ist der Geschäftsführer von Gascard. Das ist ein Ferngasnetzbetreiber, der im Prinzip über das weite Teil des Bundesgebietes ein Gasnetz betreibt, vielleicht ausgenommen so Bayern und Baden-Württemberg, aber schon so im Norden, Osten, Westen haben die Überleitung. Und der sagt halt nochmal, naja, irgendwie, wir bräuchten jetzt da doch schon mal noch mal ein bisschen Sicherheit, weil das sagen wir nicht nur wir, sondern wir brauchen ja auf jeden Fall Investoren, die mit uns in dieses Geschäft zusammen einsteigen. Da kommen ja oftmals irgendwie so Versicherungen ins Spiel, weil ein Netzgeschäft, das wirft jetzt nicht die höchste Rendite ab, aber es ist ja eigentlich sehr verlässlich. Und da gibt es auch europäische Regeln dahinter für die Versicherungsbranche, die einzuhalten haben. Und da verweist Benterbusch jetzt in dem Interview darauf, naja, also eigentlich mit diesem Selbstbehalt, da machen wir es den Versicherungen ganz schön schwer, vielleicht sogar so schwer, dass sie gar nicht bei uns mit investieren können. Und dann sind das eben, dann können wir jetzt hier den deutschen, den europäischen Markt an Investoren, den können wir nicht mehr abgrasen, sondern das müssten ja dann eigentlich andere machen. Da muss sich die Bundesregierung nochmal überlegen, ob sie das wirklich will. Und setzt da eigentlich so mit dem Gesetzgeber nochmal so ein bisschen die Pistole auf die Brust.
Ja, genau, weil er sagt ja auch, es wäre doch sehr schade, wenn da sozusagen deutsche Versicherungsunternehmen nicht daran sich daran beteiligen könnten, hier an dem Infrastrukturausbau, einfach weil der Hintergrund ist, haben sie die Garantie, dass das von ihnen eingesetzte Kapital auch auf jeden Fall gesichert ist, dass sie das, also dass sie es zurückbekommen, oder steht da halt eben dieser Selbstbehalt davor? Und wenn der das täte, dann dürften sie eben laut dieser Solvency-Regeln, so heißen die, nicht investieren. Und ja, jetzt spielt er so ein bisschen die Patriotismuskarte. Also ist vielleicht so ein bisschen wie jetzt bei den Trikots der deutschen Nationalmannschaft. Die kommen ja demnächst auch von Nike, ne? Adidas ist raus. Und Benterbusch sagt jetzt, ja, wäre doch schön, wenn Adidas doch noch auch beim Wasserstoffnetz mitmachen dürfte. Und das kann natürlich den ganzen Start des Kernnetzes, bisher ist es ja sozusagen noch auf dem Papier. Aber eigentlich wäre der nächste Schritt, dass dann irgendwann die Ferngasnetzbetreiber eben den Antrag bei der Bundesnetzagentur stellen, nochmal offiziell, und dann kommt da nochmal der finale Segen. Aber wenn sie den Antrag nicht stellen, dann passiert auch nichts. Und eben diese Selbstbehaltregeln, die sind eben schon umstritten. Kann man natürlich sagen, in einem Wirtschaftssystem, der Staat kann auch nicht alles sozusagen, also jedes Risiko ausgleichen. Weil am Ende ist das natürlich immer letztendlich öffentliches Geld, um das es da geht. Aber interessant ist eben, dass gerade diese Idee, über die wir jetzt gesprochen haben, dieses Amortisationskonto ja der Wirtschaftsminister offenbar für ein ganz gutes Konzept hält, was man auch auf andere Bereiche, nämlich auf die Stromnetze, ausweiten könnte. Ne? Das hat er doch, glaube ich, gerade gesagt.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Er hat sich in einem Interview mit der Zeit in dieser Woche geäußert, weil vielleicht, wenn wir nochmal ganz kurz auf den Start der heutigen Folge irgendwie gucken, sehen wir krempeln den Energieladen momentan einfach mal ziemlich um. Also wir kommen aus einem System, da laufen noch Kraftwerke, die irgendwie in den 30er Jahren gebaut wurden. Investitionen liegen viele Jahrzehnte zurück. Jetzt sind wir natürlich gerade in einer Phase, wo unheimlich viel investiert werden muss, um dann die Hoffnung zu haben, dass das künftig die Kosten niedriger sind als in einem vormaligen System. Da mag man momentan fast gar nicht dran denken, weil wir eben immer nur über die sehr, sehr hohen Energiekosten sprechen. Und der Vorschlag von Habeck geht wahrscheinlich genau auf diese Thematik auch ein. Dass er eben sieht, ja, es wird jetzt viel investiert und vor allem gerade in den Netzbereich. Und die Netzkosten, die drohen auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, zum Champagner der Energiewende zu werden, weil na, das dreht sich jetzt. Also früher haben wir über die teure Erzeugung gesprochen, die Erzeugungskosten aus den Erneuerbaren, die sind aber mittlerweile eben doch ziemlich niedrig, aber die Investitionen in die Kosten werden die Energiekosten insgesamt in die Höhe treiben. Und da kommt jetzt Habeck mit einem Vorschlag, der so im Prinzip sich anlehnt an dieses Modell bei der Finanzierung des Wasserstoffnetzes. Er sagt, naja, wir könnten ja auch die Kosten für den Stromnetzausbau jetzt auch strecken. Und damit das nicht alles sofort anfällt, sondern eben auch, ja, wir haben vorhin gesagt, Wasserstoffkernnetz bis 2055, also über 30 Jahre irgendwie gibt es da ein Modell, das die Kosten verteilt, wenn man das jetzt beim Stromnetz auch so machen würde, dann würden sich die Kosten halt etwas fairer verteilen und würde jetzt nicht die heutigen Netznutzerinnen und Netznutzer belasten, vor allem halt auch Industrie und Wirtschaft, die ja darüber sehr klagen.
Man muss das auch dann nochmal vielleicht in Relation setzen. Beim Kernnetz reden wir, glaube ich, über 20 Milliarden ungefähr. Ne? Jetzt in dieser ersten Stufe, die ja noch nicht die unteren Netzebenen erfasst, das soll ja später kommen über die Netzentwicklungsplanung, also da kommt schon noch was dazu, aber beim Stromnetz, da kennt man die Kosten eigentlich schon, reden wir über 300 Milliarden an Investitionen der vier ÜNBs, die da anstehen die nächsten Jahre. Um sozusagen das Netz dann in Richtung Klimaneutralität zu schieben, das sind schon gewaltige Kosten. Und das steht ja auch, das merken wir insgesamt in allen Teilen der Wirtschaft, dass man gerade an so einem Punkt ist, wo das Thema Infrastruktur, darüber haben wir auch letztes Jahr auf unserer Tagung intensiv gesprochen, eben so wichtig wird. Jahrelang hat das eben in Deutschland in dem alten Energiesystem super funktioniert. Stromleitungen, auch die Straßen waren mal in einem guten Zustand, selbst die Schieneninfrastruktur. Es wurde aber eben jahrelang einfach zu wenig investiert. Und jetzt steht man eben vor dieser Phase, wo man sehr, sehr viel investieren muss, auch um wettbewerbsfähig zu bleiben im Vergleich zu anderen Standorten. Das führt dann aber eben zu Kosten, wenn man das umlegt, die dann eben dem Standort wiederum, also gerade jetzt mit Blick auf die Industrie, weniger attraktiv machen, wenn da hohe Kosten eben auf die einzelnen Unternehmen zukommen, zumindest aus deren Sicht. Und gestern haben sich ja auch, oder vorgestern gab es ein Papier beispielsweise von E.ON, der Telekom und BASF, die eben sagen, ja, gerade beim Thema Stromnetzfinanzierung, da müssen wir irgendwie mal ein anderes Modell denken. Und die haben eben vorgeschlagen, dass Kosten, also Transformationskosten, nennen die das, wie Redispatch, also wenn sozusagen Kraftwerke im Norden abgeregelt werden, weil die Leitungen nicht reichen und im Süden dann anspringen, das Einspeisemanagement oder die Ausgleichsenergie, also die Regelenergiekosten, die werden ja verteilt im Moment. Wenn die eben von diesen Netzkosten runtergenommen werden, das sind dann natürlich ein paar Milliarden und am Ende, so deren Vorschlag, soll das eben aus dem Bundeshaushalt kommen. Also muss man dann mit Christian Lindner klären, in einem Bundeshaushalt, wo es eine Schuldenbremse gibt, wird das wohl nicht funktionieren. Aber die sagen eben, das geht sonst auf Dauer nicht, weil sonst einfach der Standort wegen der hohen Gebühren für die Infrastruktur nicht attraktiv ist. Andererseits, wenn nicht in die Infrastruktur investiert wird, in die Modernisierung, Smartifizierung, nennen die das da in dem Papier, ist der Standort eben auch unattraktiv.
Und das ist eine schöne Überleitung zu unserem Werbeblock der heutigen Folge, weil wir machen im Mai das nächste Energate-Forum und da wird es nämlich genau darum gehen, um die Dekarbonisierung der Industrie. Wie kann die gelingen, ohne dass die Industrie abwandert? Wie steht es um die Finanzierung? Unter anderem reden wir da mit verschiedenen Industrievertretern, eben auch von BASF, die du gerade erwähnt hast. Und wer sich dafür interessiert und wer sich denkt, das klingt spannend, der findet heute in den Shownotes einen Rabattcode, 10% Rabatt auf unsere Veranstaltung im Mai zur Dekarbonisierung der Industrie in Essen. Carsten, das war wieder ein Ritt durch die Woche. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Die Stimme hat gehalten.
Genau, obwohl wir schon wieder überzogen haben. Ja. Wir nehmen uns immer vor 30 Minuten, aber es wird schwer.
Ja, wenn wir zwar erstmal ins Rollen kommen, dann ist es manchmal schwer. Aber ich hoffe, es war trotzdem eine gute Unterhaltung. Vielen Dank fürs Zuhören für heute. Und wir gehen in eine Osterpause, da wir uns den Urlaub mal wieder ein bisschen aufteilen. Du bist vor Ostern in Urlaub, ich bin nach Ostern in Urlaub und dann melden wir uns an einem Freitag nach den Osterferien wieder. Bis dahin wünschen wir eine schöne Zeit, schöne Osterfeiertage, gute Erholung, wenn Sie auch Urlaub haben. Und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.